Handelsblatt Crime.
Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original.
Das Unternehmen hatte auch einen Aufsichtsrat.
Mit Blindheit geschlagen, wohl auch der Aufsichtsrat von Wirecard.
Jahrelang ist das keinem aufgefallen.
Die Glanztricksereien.
Schauspieler engagiert haben, die Bankmitarbeiter spielen, Kulissen errichtet haben.
Das macht natürlich skeptisch. Das ist ja intransparent.
Recherchiert seit Jahren zu Wirecard.
Komplett versagt.
Was auch hätte zu denken geben müssen.
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas.
Und ich bin Felix Holtermann. In unserer Podcast-Serie sprechen wir gemeinsam mit Experten und Insidern über den Fall Wirecard.
Unser Fokus ist dabei, welche Fehler hat es im System gegeben? Was hat den Fall Wirecard überhaupt erst möglich gemacht?
Bisher haben wir ja schon die prominentesten Manager an der Spitze von Wirecard uns angeschaut. Jetzt gucken wir aber auf die, die die Manager eigentlich hätten kontrollieren müssen. Das ist der gesamte Vorstand, aber vor allem auch der Aufsichtsrat.
Ja, genau, Felix, denn wie der Name schon sagt, sollte der Aufsichtsrat ja eigentlich beaufsichtigen.
Ja, und heute, da hören wir von mehreren Experten, dass sie bei der Aufsicht in Deutschland, aber auch beim Fall Wirecard ganz eklatante Lücken sehen. Unter anderem von Rechtsanwalt Klaus Nieding, der erarbeitet mit seiner Kanzlei gerade eine Sammelklage für die geschädigten Wirecard-Anleger. Viele von ihnen, die haben ja den Großteil ihres Investments verloren. Und Klaus Nieding sagt auch ganz konkret, was ein Aufsichtsrat mitbringen sollte und was nicht.
Ich muss natürlich sehr, sehr viel eigene Erfahrung, Management-Erfahrung haben, um zu wissen, wo ich den Finger in die Wunde zu legen habe, gegebenenfalls als Aufsichtsrat. Das darf natürlich in keinster Weise als Gefälligkeitsmandat angesehen werden, wodurch ich eine gewisse Reputation gewinne, beziehungsweise wo ich jemandem, mit dem ich gut bekannt bin, eine Gefälligkeit tue, dass ich in dessen Aufsichtsrat sitze.
Und im Fall Wirecard haben viele Aufsichtsräte den Konzernlenker Markus Braun lange und zum Teil auch gut gekannt. Einige Kritiker haben sie sogar als handverlesen bezeichnet. Denn klar ist, ohne Aufsichtsrat wäre Wirecard nicht machbar gewesen. Das Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft und brauchte deswegen einen Aufsichtsrat. Das steht nämlich schon so im Gesetz.
Ja, und dessen Aufgabe ist ja, den Vorstand zu kontrollieren, was bei Wirecard auch wirklich nötig gewesen wäre.
Ja, und was bei allen Geschichten rund um Wirecard auffällt, es war immer ein enger Kreis von guten Freunden oder Vertrauten, die da die Geschicke gelenkt haben.
Drei Österreicher waren das, im Vorstand, also der Chef Markus Braun, dann seine rechte Hand, der Asienchef Jan Masalek, der ja gerade auf der Flucht ist, und die Produktvorständin Susanne Steidl. Außerdem haben wir dann auch noch einen Deutschen im Vorstand, Finanzvorstand Alexander von Knob. Ja, und was direkt auffällt, alle vier, die sind nicht von extern gekommen, sondern die haben in und mit Wirecard über viele Jahre hinweg Karriere gemacht.
Man könnte also sagen, Gleichgesinnte unter sich?
Zumindest könnte man das vermuten, ja. Braun und Masalek, die waren ja ein eingespieltes Duo und das eben seit rund 20 Jahren. Und auch die beiden erst seit 2 Jahren aktiven Vorstände sind schon lange im Konzern. Gestürzt ist Wirecard am Ende ja über mutmaßlich erfundene Geschäfte. Und heute wissen wir, Steidl und von Knob, die haben sich zwar monatlich informieren lassen über die reale Lage, gehandelt haben sie aber wohl nicht, so zumindest die Vermutung. Es gibt auf jeden Fall detaillierte Reports, wir werden noch drüber sprechen, über das echte Transaktionsvolumen. Aber wirkliche kritische Fragen, die hat am Ende offenbar keiner gestellt.
Der Vorstand ist ja die eine Seite der Geschichte. Aber lass uns doch einmal mit denen beginnen, die ja schon vom Auftrag her eigentlich hätten Fragen stellen müssen, und zwar schon sehr lange. Denn Wirecard hatte ja schon seit den Nullerjahren einen Aufsichtsrat.
Ja, und auch da sehen wir wieder ein Muster. Kritiker, die sagen, auch der Aufsichtsrat, der bestand mehr oder weniger aus handverlesenen Mitgliedern.
Ja, und zwar eher weniger als mehr.
Lange, da waren das hauptsächlich 3 Herren, angeführt ab 2008 von Wulf Matthias, einem Ex-Banker. Dazu kam dann Alfons Henseler, Unternehmensberater, und das dritte Mitglied war Stefan Kleestiel. Der Name, der ist jetzt in Österreich nicht unbekannt. Stefan Kleestiel ist der Sohn des früheren österreichischen Bundespräsidenten Thomas Kleestiel. Später, da kamen noch 3 weitere Aufsichtsratsmitglieder hinzu. Aber mit 6 Mitgliedern war das Kontrollgremium ja eigentlich immer noch ziemlich klein für einen DAX-Konzern.
Jetzt so im Nachhinein wirkt das alles etwas sehr schräg. Viele Österreicher und kein Experte für Zahlungsdienste im Aufsichtsrat. Da werden wir dann später nochmal zurückkommen, wie wichtig das ist, auch tatsächliche Experten im Aufsichtsrat zu haben. Ja, und vom Chef des Aufsichtsrats sagen Beobachter, er war nicht mehr so ganz der Fitteste. Diese ganze Besetzung ist doch schon eher ungewöhnlich für die Kontrolle eines DAX-Unternehmens und Wirecard gehörte ja seit 2018 zu den wichtigsten deutschen Unternehmen.
Ja, den meisten Leuten, die für Wirecard gearbeitet haben, vor allem natürlich in Aschheim bei München am Firmensitz, denen wird das wahrscheinlich nicht aufgefallen sein. Für sie war Wirecard vor allem eines, Brötchengeber, und viele waren auf ihren Konzern auch richtig stolz.
Felix, du hattest ja die Chance, mit vielen Mitarbeitern zu sprechen in den vergangenen Jahren und Monaten. Das Problem ist nur, öffentlich will fast keiner über den Konzern reden.
Ja, manche, die haben Angst, zum Beispiel, dass ihre Familie bedroht wird, zum Beispiel von erbosten Anlegern, deren Aktien jetzt nichts mehr wert sind. Da gab es sogar Morddrohungen gegen Mitarbeiter. Andere wiederum, die haben Angst vor Kriminellen, die mutmaßlich mit manchem Wirecard-Manager verbandelt waren. Und wieder andere, die haben schlicht Sorgen um ihren Ruf.
Ja, das kann ich auch verstehen. Schließlich geht es da um harte Vorwürfe. Bilanzfälschung, Betrug und Marktmanipulation. Das ist ja durchaus auch juristisch heikel.
Das stimmt. Und die wirklichen Hintermänner und Frauen an der Spitze, die könnte das sogar ins Gefängnis bringen. Trotzdem haben wir jemanden gefunden, einen Insider, der uns aus der Innenperspektive viel über Wirecard erzählt hat.
Aber der wollte dann doch nicht mehr, dass man ihn hören kann.
Ja, unser Mitarbeiter, der war lange dabei, der hat schon seit über 10 Jahren für Wirecard gearbeitet. Nicht als Manager an der Spitze, sondern als Fachmann. Er dachte auch, er kennt Jan Masalek gut, den Organisationsvorstand, der auf der Flucht ist. Er nennt ihn, wie viele andere auch, beim Vornamen Jan. Und früher hat er oft mit seinem Team zusammengearbeitet.
Und auf ihn hat Wirecard einfach wie jedes andere ordentliche Unternehmen auch gewirkt?
Ja und nein. Wirecards Aufstieg, den hat unser Mitarbeiter positiv erlebt. Aber er hat auch Probleme gesehen. Wir hatten ihn im Interview, wir haben lang mit ihm gesprochen. Jetzt macht er sich allerdings doch Gedanken und will lieber nicht mehr zu hören sein. Und das hat er ja tatsächlich mit vielen gemeinsam.
Das ist natürlich sehr schade. Was hat er denn eigentlich erzählt?
Ja, er hat erstmal erzählt, woran er gearbeitet hat. Er hat an einem wichtigen Wirecard-Produkt gearbeitet und er hat uns gesagt, dass das vielleicht auch erklären kann, weshalb er nichts von diesem mutmaßlichen Milliardenbetrug gemerkt hat. Denn er hat eben an einem realen Produkt gearbeitet. Das heißt, er hat mit realen Anliegen von echten Kunden zu tun. Er hatte echte Projekte. Er ist praktisch all die Jahre in ein reales Haus reingegangen, hat er uns erzählt. Und dafür ist er auch gut bezahlt worden. Für ihn, da war es einfach unvorstellbar, dass jemand bis zu 70%, wie er sagt, des Geschäfts erfinden konnte.
Aber wie war denn eigentlich so der Umgang bei Wirecard untereinander? Gab es da irgendwie Abteilungen, mit denen er gar nicht geredet hat? Gab es da vielleicht auch sowas wie Geheimniskrämerei? Wie hat er die Firmenkultur eigentlich erlebt?
Ja, er meinte, er hätte schon länger gemerkt, wenn er mit anderen Kollegen drüber gesprochen hat, dass Wirecard nicht mehr die eine Wirecard war wie ganz am Anfang, sondern eben ein Konzern, in dem die einzelnen Bereiche ziemlich unterschiedlich waren. Dementsprechend war dann auch die Unternehmenskultur je nach Bereich anders. In seinem Bereich, sagte er, da war der Umgang auf jeden Fall äußerst kollegial.
Man muss einfach mal auch nochmal sagen, dass die Wirecard AG alleine 56 Tochterfirmen hatte.
Ja.
Aber kommen wir nochmal auf ihn zurück. Was heißt für ihn eigentlich, der Umgang sei kollegial gewesen?
Naja, er sagte, in den ersten Jahren bis 2010, als es auch diese ganzen Töchter ja noch nicht gab, da war die Zusammenarbeit wie in einem Startup. Da hat man dann abends um 9 noch die Pizza bestellt auf Firmenkosten. Man hat an einem Projekt gearbeitet, über Nacht das fertiggestellt. Da gab es bei Wirecard auch noch Kicker und Darts, wo man ab und zu auch mal abgespannt hat. Also alles, was man von einem Startup erwarten würde. Das hat sich dann aber eben gewandelt über die Jahre, als Wirecard größer wurde. Und laut unserem Mitarbeiter kamen dann die ganzen normalen Hierarchien und Abläufe dazu. Und alles wurde eben weniger wie ein Startup, mehr wie ein großer Konzern. Eben auch etwas undurchsichtiger.
Also wenn unser Mitarbeiter Wirecard ein ganz normales Startup nennt, dann könnte das für einige schon befremdlich sein, weil, da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen, Wirecard hat angefangen als Zahlungsabwickler für Porno und Glücksspiel und das war durchaus bekannt. Und das ist ja jetzt nicht so das klassische Startup, sage ich mal. Was hat er dazu gesagt?
Ja, das habe ich ihn auch gefragt, ob die Mitarbeiter auch schon früh etwas gehört haben von all diesen Vorwürfen.
Und war das unter den Mitarbeitern ein großes Thema?
Er sagt nein, nicht wirklich. Die Mitarbeiter, die wussten zwar schon, für wen eigentlich die Zahlungen abgewickelt wurden. Aber irgendwann, da wurde das umbenannt. Erklärt wurde den Mitarbeitern dann, wir nennen das jetzt den Adult-Bereich, den Erwachsenen. Bereich. Und es wurde auch gesagt, worum es da geht, Gambling und Pornografie. Und damit sei die Sache für die Mitarbeiter dann auch erledigt gewesen.
Gut, viele Mitarbeiter sehen es jetzt nicht unbedingt als ihre Aufgabe an, eventuellen Machenschaften des Managements nachzugehen.
Das mag so sein, ja, aber klar ist ja auch, vielen hätte etwas auffallen können und es gab auch andere, denen hätte etwas auffallen müssen. Warum? Weil sie dafür bezahlt werden. Und da sind wir dann eben wieder beim Aufsichtsrat, bei den Chefkontrolleuren. Die hätten auf jeden Fall kritische Fragen stellen müssen.
Denn wenn man kritische Fragen gestellt hätte, dann hätte man durchaus auch Antworten finden können. Das hat uns zum Beispiel auch ein Wirtschaftsdetektiv aus London erzählt, der Wirecard für seine Klienten, das waren Unternehmen, Investoren oder auch Hedgefonds mit Interesse an Wirecard, in der Vergangenheit genau anschauen sollte.
Richtig, der möchte, um nicht erkannt zu werden, auch seinen richtigen Namen nicht nennen. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach mal Jackson Lamb. Ihn hat erstaunt, dass er über einen Zeitraum von rund 15 Jahren immer wieder sehr fragwürdige Sachen über Wirecard herausgefunden hat. Wohlgemerkt von London heraus. Und er fragt sich, warum das sonst niemand bemerkt hat.
Damals, also so circa 2010, haben wir schon Informationen gefunden, dass Wirecard anscheinend einen direkten Bezug zur organisierten Kriminalität hatte. Wir hatten Gerüchte gehört und sollten uns das im Auftrag eines potenziellen Investors mal ansehen. Das hatte mit Online-Gambling in den USA zu tun, was ab 2006 in den USA grundsätzlich illegal war. In dem Kontext gab es Behauptungen, dass Buchungen aus dem Online-Gambling wohl einfach auf Blumenläden oder andere legitime Geschäfte umgebucht wurden. In dem Zusammenhang haben wir auch herausgefunden, dass es da einen Bezug zur Mafia gab. Also haben wir Belege gefunden, die eigentlich jeder hätte finden können. Sie waren da, in aller Öffentlichkeit. Und es gab auch Gerüchte über Prostitution und eventuellen Drogenhandel.
Haben Sie denn damals weiter recherchiert?
Nein. Wir arbeiten ja meist im Auftrag von Unternehmen, die ein Übernahme- oder Investitionsinteresse in eine andere Firma haben. Und wenn sich dabei irgendwie herausstellt, dass mit der Firma, an der Sie Interesse haben, irgendetwas nicht stimmt, beauftragen Sie uns natürlich nicht weiter, sondern lassen das Thema einfach fallen.
Aber solche Erlebnisse hatten Sie mit mehreren Ihrer Klienten?
Ja, wir hatten damals festgestellt, dass es bei Wirecard diese Nähe zur Pornografie gab und zu Porno-Internet-Dialern. Und egal, wie man das moralisch betrachtet, also wo Pornografie ist und auch Glücksspiel, ist organisierte Kriminalität in der Regel auch nicht weit. Das hat so ein Geschmäckle und deshalb waren unsere Klienten dann auch nicht mehr interessiert.
Hat sich denn für Sie damals schon die Frage gestellt, ob es nicht damals schon Bilanzmanipulation von Seiten Wirecards gab?
Wir hatten vor circa 10 Jahren einen Rechercheauftrag, in dem ging es um Online-Gambling, also um Online-Poker. Das ist in den meisten Ländern verboten. Man kommt darum herum, indem die Server für die Gambling-Website nicht in dem jeweiligen Land oder der Gerichtsbarkeit sind, in dem es verboten ist. Wirecard soll aber die Bezahlungen der Spieler und Casinos vermittelt haben. Also sie hat die Zahlungsdienstleistung für eine an vielen Orten illegale Branche übernommen. Aber die viel wichtigere Frage war, wie viel von den Einkünften von Wirecard kommt eigentlich aus diesen Quellen? Wirecard hat zuerst bestritten, dass sie mit Online-Gambling zu tun haben. Dann hat Wirecard gesagt, dass sie nur wenig Umsatz aus dem Online-Gambling-Geschäft beziehen. Die Summen oder Quellen haben sie aber nie richtig beziffert. Dergleichen galt für Pornografie. Na, da kommt man direkt in die Bilanzmanipulation. Heute ist klar, es ist wohl ein sehr großer Anteil gewesen. Naja, aber damals ging unser Auftrag nur bis zu den Verdachtsmomenten und nicht weiter, weil der Auftraggeber dann kein Interesse mehr hatte.
Also, er hat da ja so einiges rausgefunden und vor allem über die Jahre auch immer wieder. Dabei hat so ein Detektiv ja noch nicht einmal interne Unterlagen, wie sie der BaFin, der Finanzaufsicht, Wirtschaftsprüfern und am Ende natürlich vor allem auch dem Aufsichtsrat zur Verfügung stehen. Aber vielleicht sollten wir erst einmal noch über die Grundlagen sprechen, Felix. Beschreib doch nochmal, was ein Aufsichtsrat überhaupt genau machen muss.
Naja, das steht zum Beispiel im deutschen Corporate Governance Codex. Das ist ein Regelwerk, das enthält Empfehlungen für Börsenunternehmen, wie sie gut geführt werden. Und dort sind die Überwachungsaufgaben des Aufsichtsrats auch ganz genau aufgeführt. Zitat:
Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands, überwacht und berät den Vorstand bei der Leitung und ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung einzubinden.
Also hätte der Aufsichtsrat auch bei Wirecard rein theoretisch alles wissen müssen, oder nicht?
Tja, das ist die Frage, die hat unser Handelsblatt-Chefredakteur Sven Affüppe auch unseren Finanzminister gefragt, Olaf Scholz, beim Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt. Und er hat ihn gefragt, welche Schlussfolgerungen wir aus Wirecards Untergang für die Arbeit der deutschen Aufsichtsräte ziehen müssen.
Das Unternehmen hatte auch einen Aufsichtsrat, der offenbar auch nicht in der Lage oder nicht willens, wie auch immer war, den Sachen so nach und auf den Grund zu gehen, dass frühzeitig da die Alarmglocken geschrillt haben. Müssen wir auch nochmal darüber diskutieren, wie man die Arbeit von Aufsichtsräten in Deutschland verbessert, professionalisiert? Es gibt immer wieder Kritik zu dem Thema von internationalen Investoren.
Diese Debatte ist auf alle Fälle angebracht, weil ich glaube, dass man ja nicht dahin schauen kann und dann sagen, da war nichts, sondern tatsächlich ist es ja so, dass wenn man, dass niemand das hinbekommen hat, diese Dinge herauszufinden, der in dem Unternehmen für die Aufsicht über solche Fragen zuständig gewesen ist. Immerhin ist ja dann doch ein Auftrag gegangen für eine weitere Prüfung durch die Firma KPMG in diesem Fall. Und das hat mich auch gewurmt, nachdem all die Zahlen jetzt öffentlich geworden sind und rausgekommen sind in diesem Jahr, dass wir eine solche Prüfung mit den heutigen gesetzlichen Instrumenten nicht hätten veranlassen können. Das möchte ich zum Beispiel für die Zukunft anders haben, dass wir anlassloser und natürlich auch mit dem Risiko, dass das einen Reputationsschaden für ein Unternehmen hat, solche Sonderprüfungen auch in diesem Umfang von uns aus veranlassen können als staatliche Institution.
Also Finanzminister Scholz möchte offenbar, dass Ministerien und die angehängten Behörden mehr Kontrolle bekommen.
Eben, statt dass sich die Unternehmen wie bisher hauptsächlich selbst überwachen, also durch ihre Aufsichtsräte und auch durch die von ihnen bezahlten Wirtschaftsprüfer. Über letztere werden wir in einer der kommenden Folgen noch genauer sprechen.
Dass die derzeitigen Regelungen für die Überwachung des Managements in Deutschland vielleicht noch nicht ausreichen, das hat sogar einer der prominentesten Aufsichtsräte Europas, der Chefkontrolleur der Schweizer Großbank UBS, Axel Weber, gesagt. Er war vorher Chef der Bundesbank, also kennt er sich gut aus, sowohl in Deutschland und jetzt natürlich auch in der Schweiz. Und auf unserem Handelsblatt Bankengipfel hat er Folgendes gesagt.
Zunächst einmal liegt die primäre Verantwortung für die Kontrolle des Geschäftes im Unternehmen und im Aufsichtsrat. Ich bin Vorsitzender des Aufsichtsrates. In der Schweiz ist das der Verwaltungsrat. In der Schweiz hat der Verwaltungsrat die Letztverantwortung für die gesamte Geschäftspolitik der Bank. Anders als in Deutschland berichtet in der Schweiz die interne Revisionsabteilung nicht an den CEO. Das ist ja die Prüfungsabteilung in der Bank, sondern sie berichtet an den Chairman und an den Aufsichtsrat, Verwaltungsrat.
Sollte man das ändern in Deutschland?
Es hilft, weil natürlich ist es so, als Verwaltungsratschef müssen Sie Informationen aus dem Unternehmen haben und Sie brauchen einen Weg, sich diese Informationen eigenständig über eigene Kanäle zu besorgen. Es nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie als Aufsichtsratschef immer nur abhängen von den Berichten des Managements und Sie keine eigenen Möglichkeiten zu haben. Als ich bei UBS angefangen hatte und ich war jemand, der sehr stark Kontrolle über die Aufsicht gewohnt war aus der Bundesbank, gab es häufiger den Begriff, dass Audit bezeichnet wurden als the Chairman's Troops. Mhm. Ja? Und genau das ist wichtig, wenn man ein Unternehmen intern kontrollieren will, dass man sich ein unverzerrtes und eigenes Bild der Risiken machen kann. Die Abteilungen, das Risiko Komitee ist letztendlich das Komitee, wo auch der Aufsichtsrat die Risikobeurteilung der Bank über Berichte des Managements und über eigene kritische Hinterfragungen sich jedes Mal anschaut. Und ich glaube schon, im Schweizer Effektenrecht sind diese Prinzipien sehr verankert. In der Schweiz, ähnlich wie in Großbritannien, ist auch die Macht und der Einfluss des Aufsichtsrats und des Verwaltungsrates im Unternehmen höher, weil eben es in meinem Fall zum Beispiel ein Vollzeitjob ist.
Zusammenfassend können wir sagen, die Debatte um eine Reform des Aufsichtsrats ist voll entbrannt.
Ja, und es wird auch ehrlich gesagt Zeit. Die letzte Reform, die ist ja 18 Jahre her. Damals war Philipp Holzmann zusammengebrochen. Das war mal einer der weltgrößten Baukonzerne.
Bis es dort zu eklatanten Managementfehlern kam, die die Firma dann in die Pleite getrieben haben.
Ja, und seitdem gibt es in Deutschland eben den Corporate Governance Codex.
Aber das reicht ja offenbar nicht, wenn ich mir Wirecard so anschaue.
Ja, offenbar nicht. Denn wenn man mutmaßlich genug kriminelle Energie hat, um Dinge zu verschleiern, dann klappt genau das offenbar weiterhin über viele Jahre hinweg.
Ja, das hat mir auch Klaus Doppler erzählt. Klaus Doppler ist einer der bekanntesten Berater von Top-Managern in Deutschland und er weiß, man kann eine Organisation, auch eine große globale Firma, genau so aufsetzen und strukturieren, dass sie dem eigenen persönlichen Ziel entspricht. Und das muss nicht unbedingt ein ehrliches Geschäft sein. Die Frage ist, ob der Aufsichtsrat dazu dann eine kritische Sichtweise entwickelt oder eben nicht.
Die Frage ist, ob ich dort meine eigene Sichtweise behalte, mit dem Risiko, dass es dann heißt, naja, dann sind sie vielleicht doch an der falschen Stelle hier als Aufsichtsrat, oder ob ich mich einfach nur anpasse und das liefere, was die gerne hätten. Und das ist der, es ist immer wieder das Thema Anpassung. Und es gibt viele, die halt dann sagen, na, das ist schon toll, wenn ich da Aufsichtsrat bin. Und passe ich mich lieber an, was die gerne hätten. Und das Thema ist eigentlich weniger, was die oben wollen, sondern dass die Nächsten einfach folgen. Das ist das Hauptproblem.
Jetzt muss man ja sagen, dass das Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs bei Wirecard riesig ist. Können Sie sich vorstellen, dass tatsächlich in diesem ganzen Konzern nur ein paar Personen im Vorstand oder vielleicht auch im Aufsichtsrat davon wussten? Was meinen Sie?
Es wussten garantiert noch viel andere, also und haben oder haben das vermutet. Aber nochmal, es ist dieses Top-Down, ne? Also auch die nächste Ebene beeinflusst wieder die übernächste Ebene im Sinne von, komm hier, mach du deinen Job und kümmere dich nicht darum, worum das genau geht. Also das ist so ein zweiter Aspekt in vielen Unternehmen. Die sind, ich nenne das so strukturiert wie Silos. Jeder hockt in seinem Silo und hat darüber hinaus gar nicht nachzudenken, sondern mein Bereich, Punkt, fertig. Und ich folge dem, was von mir verlangt wird, und ich mache mir keinen übergreifenden Blick, weil es ist zu riskant und auch nicht erwünscht. Das sieht man sofort. Und ja, wenn das System halt so funktioniert, wie gesagt, es gibt garantiert ganz viele, die ahnten, dass da was nicht stimmt, aber gut verdient haben, werden erpresst und durch gute Gehälter und ja, und dann halt bei ganz was Tollem dabei zu sein, das ist die Inszenierung. Ihr arbeitet hier mit in einem System, das ist so hervorragend, ganz neu erfunden und kennt sonst keiner. Und dann fühlt man sich geehrt, gepinselt und macht mit und merkt gar nicht, dass man ein gehöriges Teil des Problems ist.
Wir müssen jetzt bei Wirecard natürlich die Ermittlungen abwarten. Aber es sieht tatsächlich ganz danach aus, dass auch bei Wirecard mehr Mitarbeiter Bescheid wussten. Hinweise darauf haben wir auch im Handelsblatt recherchiert und aufgeschrieben. Vielleicht wussten sie nicht über den mutmaßlichen Betrug Bescheid, aber zum Beispiel, dass die offiziell verkündeten Transaktionszahlen nicht stimmen. Also im Klartext, dass Wirecard viel weniger Kunden hat als ausgewiesen.
Ja, das muss jetzt noch, wie so vieles, im Detail geklärt werden. Aber Felix, lass uns doch noch mal über einige Personen im Aufsichtsrat reden. Fangen wir an mit dem Chef, Wulf Matthias.
Ja, der war Ex-Banker, war bei der Credit Suisse, der gilt als honorig. Er wohnt im Taunus, nicht in München. Seine aktive Zeit, die hat er hinter sich. 10 Jahre lang war er Aufsichtsratschef bei Wirecard, obwohl er kein Experte für Zahlungsdienste ist. Als großer Kritiker von Markus Braun ist er intern wie extern nicht wirklich aufgefallen.
Okay, und der nächste im Bunde, Stefan Kleestiel, der stellvertretende Aufsichtsratschef.
Ja, der ist der Sohn des österreichischen Bundespräsidenten. Wir haben es gesagt, Stefan Kleestiel, der gilt in Wien als bestens vernetzt. Der ist Tech-Investor, aber ein echter Payment-Experte war er eigentlich auch nicht.
Und lass uns vielleicht noch über Thomas Eichelmann sprechen.
Ganz spannender Name. Der war der letzte Aufsichtsratschef von Wirecard. Er ist erst Anfang 2020 Chef des Kontrollgremiums geworden. Mitglied war er erst seit Sommer 2019. Eichelmann ist Finanzexperte. Der war früher mal Vorstand bei der Deutschen Börse, ist bekannt für sein robustes Auftreten. Thomas Eichelmann, der hält sich zugute, dass er den Auftrag an die Sonderprüfer von KPMG mitformuliert hat. Diese Sonderprüfung hat ja ein Großinvestor durchgesetzt und die hat am Ende dann die größten Probleme bei Wirecard aufgedeckt und letztendlich damit auch zur Aufklärung des mutmaßlichen Milliardenbetrugs. Thomas Eichelmann, der kämpft jetzt um seinen Ruf.
Also, es waren alles gute Freunde oder sie kannten sich von früher?
Naja, jedenfalls waren sie alle, bis auf Eichelmann, lange mit Braun verbandelt.
Einen ähnlichen Eindruck hatte ja auch die Rechtsanwältin und stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Daniela Bergdold. Ich habe sie gefragt, wie sie sowohl den Aufsichtsrat als auch den Vorstand bei der Hauptversammlung von Wirecard erlebt hat.
Ja, das ist die Hauptversammlung gewesen im Jahr 2019. Und ich habe sowohl den Aufsichtsrat als auch den Vorstand nicht entlastet. Also ich habe mein, wenn Sie so wollen, Misstrauen ausgesprochen hier. Dieses Misstrauen resultierte aus verschiedenen Umständen. Das eine war, dass ich das Gefühl hatte, im Aufsichtsrat sitzen eigentlich nur lauter zugewogene Herrschaften, also Wirecard-affin und keineswegs mehr kritische Personen. Und der Aufsichtsrat hat nicht richtig reagiert, als die Vorwürfe laut wurden in Singapur und Asien.
Wie war das Zusammenspiel aus Ihrer Perspektive? Konnten Sie das ein bisschen beobachten, wie die miteinander sind, also Vorstand und Aufsichtsrat?
Ich hatte das Gefühl, dass das eine ganz enge Verbindung ist, eine eher freundschaftliche Verbindung. Man kannte sich aus den alten Zeiten, aus der Zeit, wo man das Unternehmen aufgebaut hat, und man war sich gegenseitig gewogen und vielleicht sogar verpflichtet, das kann ich nicht sagen, aber man war zu eng. Verstehen Sie, da herrschte ein zu enger, freundschaftlicher Kontakt, hatte ich das Gefühl.
Das ist ja durchaus auch das, was jetzt in anderen Unternehmen kritisiert wird. War es bei Wirecard besonders innig oder ist es ein systemisches Problem? Sehen Sie das häufiger?
Also bei Wirecard ist es mir besonders aufgefallen, weil ich auch das Gefühl hatte, damals der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Matthias, war einfach, es tut mir leid, es zu sagen, nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, hatte ich das Gefühl. Also der Aufsichtsrat ist in den letzten Jahren erheblich mit Aufgaben und Überprüfungspflichten überzogen worden. Also so wie früher in der Deutschland AG, wo man sich halt gegenseitig halbscharig kontrolliert hat, so geht das heute eigentlich nicht mehr. Aber ich hatte bei dem Aufsichtsratsvorsitzenden ganz besonders das Gefühl, dass man einfach nur freundlich und nett war. Aber von einer Aufsicht, einer Überprüfung war man weit entfernt.
Sie haben dann ja auch den Aufsichtsrat und den Vorstand nicht entlastet. Gab es denn eigentlich für Sie eine andere Möglichkeit, Ihre Kritik an Wirecard noch woanders anzubringen, woanders zu teilen? Oder war das die einzige Möglichkeit, diese Kritik öffentlich zu äußern?
Ja gut, wenn ich gefragt wurde von Presse oder von Aktionären, ich habe mit meiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten. Ich habe immer gesagt, ich verstehe das Geschäftsmodell schon, aber ich verstehe nicht, wie man so viel Geld damit verdient. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie man diese Wachstumsraten in die Welt trägt, die da angekündigt werden, weil ich nicht verstehe, wie man, wie gesagt, mit diesem Geschäftsmodell so viel Geld und solche Steigerungsraten auch erzielen kann. Ich habe es der Presse gesagt, ich habe es auf der Hauptversammlung gesagt, ich habe es jedem Aktionär gesagt, der mich gefragt hat, was nicht nur gut geheißen wurde.
Also Anlegerschützerin Bergdolt hat auch erzählt, dass manche Anleger sogar sehr verärgert über ihre Haltung waren, dass sie sie sogar einen digitalen Neandertaler genannt haben. Aber Daniela Bergdolt ging es nie um Technikfragen bei Wirecard, sondern um das dortige System der Kontrolle.
Genau. Sie hat nämlich beobachtet, dass es manche Kontrollinstanzen, die sonst Standard bei DAX-Unternehmen sind, nicht gab.
Auf wen konnten denn eigentlich die Wirtschaftsprüfer denn dann zugehen, wenn es keinen Prüfungsausschuss gab?
Also der Prüfungsausschuss besteht ja normalerweise aus Personen oder besteht aus Personen des Aufsichtsrates. Da ist drin eine Person, die besondere Kenntnisse in Bilanzfragen hat. Also, wenn möglich, entweder ein früherer CFO, also ein Finanzvorstand eines Unternehmens, oder jemand, der also sehr lange sich mit Bilanzen, Finanzbuchhaltung von Unternehmen auskennt. Das muss mindestens eine Person dort drin sein. Das ist auch der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Dann kommen noch zwei weitere Personen dazu. Das meistens ist ein dreiköpfiger, manchmal auch fünfköpfiger Prüfungsausschuss, gebildet aus Mitgliedern des Aufsichtsrates. Der Wirtschaftsprüfer arbeitet normalerweise sehr eng mit dem Prüfungsausschuss zusammen. Fragen über die Bilanzierung, Fragen des Jahresabschlusses werden mit dem Prüfungsausschuss vorab besprochen. Dort sind die Themen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sagt zum Beispiel, und das wäre genau das gewesen, was man hätte tun müssen bei Wirecard, da gibt es eine Berichterstattung von Financial Times, dass irgendwas nicht stimmt in Singapur. Welche Prüfungsmaßnahmen haben Sie, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vorgenommen? Wie wird das aufgearbeitet von Ihnen? Sie berichten mir direkt über Ihre Prüfungshandlungen, über die Frage, wie das alles aufgeklärt wird. So ist das ganz enge Zusammenspiel zwischen Wirtschaftsprüfer und Prüfungsausschuss. Ein Prüfungsausschuss hatten wir nicht bei Wirecard und deswegen hätte dann der Aufsichtsratsvorsitzende eigentlich darüber sich informieren müssen und prüfen müssen. Aber der war, das war deutlich zu sehen, viel zu sehr verstrickt in die Freundschaften mit den Vorständen und der langen freundschaftlichen Verbindung mit Wirecard.
Das sagt Daniela Bergdolt. Da stellt sich doch die Frage, wie verhindern wir das dann?
Da fragen wir doch gleich mal den Papst, und zwar den deutschen Corporate Governance Papst. Christian Strenger heißt er, der war mal Chef der größten deutschen Vermögensverwaltung DWS.
Die Deutsche Banktochter.
Und da war er praktisch schon beruflich dafür da, herauszufinden, in welche Unternehmen man investieren sollte und in welche nicht. Strenger, der ist immer noch aktiv, der kämpft jetzt für gute Unternehmensführung.
Und er hat die Bibel für das Thema mitentwickelt, über die wir schon gesprochen haben, den Corporate Governance Codex.
Strenger ist ja eine der ganz wenigen Stimmen, die schon sehr früh Governance-Probleme bei Wirecard angemahnt haben, als andere Experten noch geschwiegen haben. Ich habe ihn gefragt, welche Probleme er denn da gesehen hat.
Vordringlich den Aufsichtsrat, den ich mir immer als erstes anschaue, weil das natürlich im Sinne der Aktionäre, der Investoren, aber auch der Mitarbeiter und vieler anderer das Gremium ist, das für Aufsicht, Kontrolle und Ordnung im weiteren Sinne zu sorgen hat. Da waren viele gutmeinende Persönlichkeiten und Personen, aber die waren eben leider nicht in der Lage, mit Intensität den sich zunehmend als schwierig herausstellenden Fragen zu widmen und das Nachhalten, dass die auch sehr angemessen oder eher zu viel angemessen bezahlt wurden, spielt vielleicht da auch eine Rolle. Ich habe mal gesagt, das trübt den Blick, wenn man schon sehr lange da ist und dafür auch sehr erfreulich hoch honoriert wird. Dennoch die Verpflichtung von Aufsichtsräten, wirklich intensiv sich mit insbesondere Kontrollthemen zu beschäftigen, wenn Anzeichen vorliegen und die lagen nun vor. Und da ist die Frage, hat man wirklich mit genügend Ernsthaftigkeit die Anschuldigungen, die ja sich nun auch als relevant erwiesen haben, hat man die ausreichend ernst genommen und hat man die auch wirklich verfolgt?
Der Aufsichtsrat bestand ja aus einer illustren Runde. Was hat denn da aus Ihrer Sicht konkret nicht gepasst?
Ja, zum einen die Größe, die für ein DAX-Unternehmen dann doch zunehmend als zu klein sich erwiesen hat. Dann aber auch der Lebenslauf und die Erfahrung der Aufsichtsratsmitglieder, die nun in diesem recht speziellen Geschäft, es ist ja nichts übermäßig technologisches, aber doch ein sehr spezielles Geschäft, wirklich hinreichende Expertise hatten. Nicht? Die Geschichten von Herrn Braun und Herrn Masalek waren eben immer, wir sind ein Hightech-Unternehmen und fragt uns womöglich nicht so viel, es läuft da alles großartig. Was auch hätte zu denken geben müssen, erstens kein Prüfungsausschuss, das geht natürlich gar nicht, schon bei MDAX oder TechDAX-Unternehmen.
Was ist denn das Problem, wenn der Prüfungsausschuss fehlt?
Kein Prüfungsausschuss, das darf einfach nicht mehr sein, denn das ist fast die Hälfte der Arbeit, selbst bei Unternehmen, die sehr gut gehen. Ja, auch da muss einfach ganz anders der Aufsichtsrat sich ein Gremium schaffen, was eben spezialisiert mit den schwierigen Fragen umgeht. Was auch wenig beeindruckt hat, ist, dass aus dem Aufsichtsrat Personen ausgeschieden sind, ohne dass man richtig verstanden hat, warum. Ich habe eine Aufsichtsrätin getroffen, mehr zufällig, die mir das erzählte, dass sie nun aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Und die Frage, warum, hat sie damit beantwortet, das kann und darf ich Ihnen nicht sagen. Das war für mich auch schon eine Antwort.
Gibt es da noch ein anderes Beispiel?
Ein anderes Beispiel war, wie man mit der Frage des Rücktritts eines langjährigen Wirecard-Bankvorstands umgegangen ist. Der ist plötzlich ausgeschieden und hat nach eigenem Bekunden, nicht mir direkt, aber über andere glaubhaft vermittelt, dass er damals gesagt hat, warum er geht. Und das hat er der Bundesbank und wahrscheinlich auch darüber der BaFin gesagt.
Warum also? Was hat er gesagt?
Ja, er hat mir vermittelt über einen Dritten, dass er angegeben hat, er könne diese Zustände nicht mehr ertragen und mittragen. So. Und das wäre ja die erste Pflicht der Aufsichtsbehörden, die zuständig sind, sich dort sofort intensivst zu erkundigen.
Bei Wirecard hat also offenbar nicht nur der Aufsichtsrat Fehler gemacht, sondern auch die Aufsichtsbehörden. Und die werden wir uns in einer weiteren Episode nochmal genauer anschauen.
Aber sag mal, Felix, über eine Sache haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Die Buddies da im Aufsichtsrat. Hätte man diesen Trupp nicht stören können, wenn es grundsätzlich deutlich mehr Vielfalt in Aufsichtsräten und Vorständen gäbe? Um jetzt nochmal auf die Frage nach dem System zu kommen.
Klare Antwort, ja, wahrscheinlich schon. Die Unternehmensberatung McKinsey zumindest, die sagt, Firmen, die mehrheitlich von Frauen geführt werden, sind erfolgreicher. Und McKinsey ist ja jetzt nicht bekannt als Vorkämpfer der internationalen Frauenbewegung. Aktuell, da haben wir in Deutschland nur um die 30% Frauen in den Aufsichtsräten. Und das auch wohl nur dank eines neuen Gesetzes. Der Frauenanteil in den Vorständen, der liegt bei unter 10%.
Okay, also mehr Frauen. Aber das reicht ja nicht.
Nee, es gibt inzwischen viele Studien, die sagen, je diverser die Führung einer Firma ist, desto erfolgreicher ist die Firma auch. Dank unterschiedlicher Kompetenzen, unterschiedlicher Blickwinkel und auch mehr internationalen Einsichten. Klar ist, sowas erlaubt Gegenfragen und das erlaubt Kritik. Und solche Kritik zu äußern, das ist ja auch der eigentliche Sinn des Aufsichtsrats.
Den, und das muss man dazu sagen, es ja so auch fast nur in Deutschland gibt. In anderen Ländern gibt es nur ein Board und da trennt man zwischen operativ und nicht operativ tätigen Managern. Vorteil, die Kontrolleure sind stärker eingebunden in die wirklichen Entscheidungen.
Okay, verstanden. Es hängt immer auch am System. Aber Ina, jetzt mal ehrlich, was helfen uns denn die schönsten Regeln, die vielfältigsten Aufsichtsräte, wenn man sich am Ende im Konzern einfach nicht an die Regeln hält?
Du meinst, weil Wirecard vielleicht auch etwas lax mit existierenden Regeln umgegangen ist?
Richtig. Einen Prüfungsausschuss vom Aufsichtsrat, den gab es ja nicht. Wir haben es gerade gehört. In dem sitzen ja normalerweise Finanzexperten, die sich gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern über die Zahlen beugen können. Es gab auch kein ordentliches Whistleblower-System. Das zeigt eine Untersuchung der Uni Gießen. Ein Whistleblower-System, das heißt, dass es Vertrauensleute im Konzern gibt, an die sich Mitarbeiter wenden können, die Probleme sehen oder vielleicht auch kriminelle Machenschaften. Ja, und das war hier eben auch unterentwickelt.
Gut, die Frage, die sich daran anschließt, ist nun: Wer haftet denn nun für diese Versäumnisse? Bei Wirecard geht es schließlich um viel Geld. Und für Banken zum Beispiel um Kredite in Milliardenhöhe.
Also was wir wissen ist, die Aufsichtsräte, die haben sich schon Anwälte genommen, auch weil sie Angst haben, verklagt zu werden für mögliche Versäumnisse.
Und einen der Kläger haben wir gesprochen. Anlegeranwalt aus Frankfurt, Klaus Nieding. Er vertritt aktuell 250 institutionelle Anleger und 20.000 Kleinanleger, die dank Wirecard großen Schaden erlitten haben. Er hat zum Beispiel schon Erfolge beim VW-Diesel-Skandal erzielt. Wir haben ihn gefragt, ob Kontrolleure denn wirklich alles sehen müssen.
Also klar ist, dass, gegen gut gemachte Betrügereien, gut in Anführungsstrichen, gegen gut gemachte Betrügereien kein Aufsichtsrat oder kein Wirtschaftsprüfer gefeit ist. Letztlich muss man sehen, sind die Kompetenzen zwar umfassend, aber eben dann nicht so wie beispielsweise die Kompetenz von Staatsanwälten, um es mal klar zu sagen. Also der Aufsichtsrat und auch nicht der Wirtschaftsprüfer sind keine Überstaatsanwälte. Aber man darf es natürlich den Tätern auch nicht zu einfach machen und zu leicht machen. Und wenn Grundregeln des Corporate Governance und Compliance Systems des Unternehmens nicht à jour sind, nicht auf der Höhe der heutigen Zeit sind, wenn keine vergleichbaren Systeme vorgehalten werden, wie dies in anderen Unternehmen der gleichen Kategorie der Fall ist, dann mache ich es den Tätern natürlich auch unter Umständen zu einfach, und das muss ich mir dann vorwerfen lassen.
sagt Anlegeranwalt Klaus Nieding. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, Ina, aber hier gibt es ja wohl noch viel zu tun für die Politik und den Gesetzgeber. Die deutschen Regeln, die müssen aufgeräumt werden und die müssen an internationale Standards angepasst werden, sagen viele Experten.
Ja, Felix, das könnte aber noch etwas dauern. Zwar will Finanzminister Scholz Tempo machen, aber auch bis beim Untersuchungsausschuss, den die Linke, FDP und die Grünen nun durchgesetzt haben, Ergebnisse kommen, da werden wohl noch ein paar Monate ins Land gehen.
Ja, und bevor wir uns der hohen Politik in Berlin widmen, folgen wir jetzt erst einmal der Spur des Geldes.
Genau, auf der einen Seite der Spur des Geldes, das es nicht mehr gibt oder nie gegeben hat. Die 1,9 Milliarden Euro, die in der Bilanz standen, aber nicht mehr gefunden werden konnten. Wir fragen, wie konnte diese unglaubliche Summe mutmaßlich erfunden werden?
Ja, und wo? Tatort Asien. Wir steigen hinab in die Garküchen von Singapur und Manila. Wir schauen auch nach Dubai und nach Moskau und wir stellen die Kardinalfrage, die ja über dem kompletten Fall Wirecard schwebt. Wie genau wurde der mutmaßliche Milliardenbetrug organisiert?
Aber natürlich fragen wir auch, wer hat denn daran verdient? Und zwar echtes Geld.
Ja, und da haben wir uns wieder Experten geholt. Den Blick nach Osten, den wirft mit uns unter anderem unser Handelsblatt-Kollege und Russland-Experte Matthias Brückmann.
Und der berichtet zum Beispiel darüber, wie es Jan Masalek dort mutmaßlich ergeht.
Es steht ja, wie gesagt, in Rede, dass er möglicherweise Zahlungskurier für russische Dienste gewesen ist oder dass er auch Teil für den russischen Geheimdienst gearbeitet haben soll. Und auf der anderen Seite, auch das gehört dazu, wie er dort leben kann. Er kann sich dort eigentlich wie ein Fisch im Wasser bewegen, weil er eben sehr, sehr viele Leute kennt. Vor allen Dingen eben Bankiers, mit denen er versucht hat, Geschäfte zu machen und mit denen er Verträge auch teilweise unterschrieben hat, die vor allen Dingen im Bereich von Glücksspiel und Prostitution und sowas tätig sind. Und diese Bankiers sind natürlich auch wieder bestens vernetzt.
Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare und Kritik und übers Teilen.
Wie Sie uns erreichen, steht in den Shownotes.
Und wir sagen Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
Immer die neueste Folge finden Sie bei Podimo und beim Handelsblatt.
Und wir sagen jetzt Tschüss und bis zur nächsten Episode des Falls Wirecard.
Ich bin Felix Holtermann.
Und ich bin Ina Karabas und wir sind vom Handelsblatt.